Wir hatten schon vor langer Zeit mal gedacht, wir haben ja in der Gemeinde die Tradition, dass die, die einen runden Geburtstag haben, etwas Größeres bekommen zum Geburtstag von der Gemeinde. Ein größerer Strauß Blumen, ein Gutschein. Ja, und das beginnt, ich glaube, mit 70 und dann alle 5 Jahre, alle 10 Jahre. Und in diesem Jahr hatten wir eine ganze Reihe, ich glaube, 3 80er. Und Lydia, ich glaube, du warst 70, was dieses Jahr 70, ne? Einmal 70 und dreimal 80, das war so die, und das war so der Auslöser. Man sollte dazu mal was sagen oder wir könnten auch in der Gemeinde mal gemeinsam was machen. Ja, und dann ging das hin und her. Dann haben wir einen Termin festgesetzt und mit den Terminen, dann wurde krank, der nächste war in Urlaub, was immer, passte alles nicht. Jetzt ist es soweit. Den Termin haben wir also jetzt hingekriegt und jetzt wollen wir gemeinsam Geburtstag feiern, Geburtstag, die eine hohe Zahl haben und uns darüber Gedanken machen. Hier geht es natürlich zwangsläufig ums Alter. Das heißt, wenn ein Mensch alt wird, dann, wie Silke verlesen hat, kommen die Gebrechen. Und dann kommen die, ja, dann kommt die Persönlichkeit in den Vordergrund, wie denn jeder Einzelne mit diesen Gebrechen und mit diesem Alterungsprozess umgeht. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Und das hat ganz viele negative Facetten. Das hat auch eine ganze Reihe positive Facetten. Die positive Seite ist, dass dieser Personenkreis unendlich wertvoll für die Gemeinde ist. Denn das ist der Personenkreis, der jahrzehntelang ganz wichtige Erfahrungen gesammelt hat und diese Erfahrung an die jüngere Generation weitergeben kann. Und die sollten die annehmen, denn das sind Erfahrungsschätze, wirkliche Schätze, die einem das Leben lehrt, aus diesen Erfahrungen, die man da mitbekommt, aus diesem Personenkreis. Wir leben in dieser Form auch in gewisser Weise voneinander. Aber dieses Älterwerden hat ganz, ganz unterschiedliche Facetten. Und dieses Älterwerden ist auch für jeden anders. Es gibt kein gleiches Altwerden. Und leider, und ich bin ganz sicher, jeder von uns, der jetzt hier sitzt und hat in seiner Familie oder in seinem Umfeld ein Altwerden mitbekommen, das höchst belastend war. Und das schon wirklich an die Substanz geht. Und das ist nicht so einfach, diese Jahre gemeinsam zu durchstehen, ob ich nun eine solche Person pflege und mich darum kümmere oder ob ich selbst betroffen bin, ist das ein Prozess, der, ja, das Schlimme daran ist, wir wissen, das ist nicht aufzuhalten. Und wir wissen, das wird dann auch nicht besser. Und wir wissen, das wird irgendwann zu Ende gehen. Und wir wissen nicht, wie lange das dauert. Und manchmal ist diese Zeit sehr, sehr heftig. Und jetzt gibt es zu diesem Altwerden, zu diesem Thema auch biblische Ansichten. Und es gibt Traditionen, es gibt Aussagen von Gemeinden und Kirchen, wie man das auch von seinem Innenleben her gestalten kann und wie man das ausbauen kann und wie man sich selber auf dieses Altwerden vorbereiten kann. Also eins steht fest und das ist sichtbar geworden bei allen Menschen, die ich in einem solchen Prozess begleitet habe. Es ist immer unterschiedlich. Und es ist ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ein Mensch das Leben abgibt, der Christus in sich trägt, und ein Mensch, der das nicht hat. Das ist deutlich, sehr deutlich zu verspüren. Also da liegt schon mal ein ganz großer Unterschied, ob das ein erlöster Mensch durch Jesus Christus ist oder ein nicht erlöster Mensch. Das ist eine Wahrheit, in der man sich in jungen Jahren überhaupt nicht auseinandersetzt, die aber auf jeden von uns zukommt. Und die man gerne ausblendet, weil sie wehtut und an mich persönlich geht. Es betrifft mich ja auch irgendwann. Und irgendwann werde ich herausgefordert, wie bereite ich mich denn auf das Alter vor? Und wie bereite ich mich darauf vor, dass ich auch irgendwann mein menschliches Leben abgeben muss? Wir wollen mal gemeinsam heute so ein paar biblische Stellen hervorheben und uns gemeinsam überlegen, wie denn die biblische Beschreibung über das Altwerden ist. Eine Beschreibung, die in der Bibel immer wieder darüber verlesen wird, hat Silke schon verlesen. Es gibt weitere Beschreibungen in der Bibel. Ich lese mal so ein paar Verse aus Hiob, sagt an einer Stelle, unter uns sind auch Alte und Greise. Viele Clubs, viele Gruppen, die was unternehmen, sportlich oder so, die merken auf einmal, da sind ein paar bei, die kommen nicht mehr so mit. Und Jesaja schreibt, und bis in euer Greisenalter bin ich derselbe, und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen, ich habe es getan, und ich werde heben, und ich werde tragen, und ich werde erretten. Der Psalmist beschreibt, verwirf mich nicht zur Zeit des Alters, beim Schwinden meiner Kraft verlass mich nicht. Die Tage, ein weiteres Psalmwort, ein bekanntes, die Tage unserer Jahre, es sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühsal und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. So diese Vergänglichkeit in unserer Welt, diese Vergänglichkeit an uns selber, wird dann spürbar, wird deutlich. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich im Alter damit um? Und wie gehe ich damit um, wenn ich noch jung bin, um mich vielleicht besser darauf vorzubereiten, wenn dieser Zustand mich selber trifft? Schauen wir noch weiter in die Bibel hinein. Dann beschreibt der Paulus es ein paar sehr interessante Worte im Korintherbrief, 2. Korinther 4. Schreibt er an die Gemeinde in Korinth, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist also schon mal so ein Hinweis, wo wir nachhaken müssen, denn hier scheint ein Lichtblick aufzuscheinen. Paulus unterscheidet den äußeren Menschen und den inneren Menschen. In der Übersetzung, wenn wir uns diesen Vers nochmal ansehen, unser äußerer Mensch wird aufgerieben im Urwort beschrieben als die Diaphora. Und das bedeutet vernichten, zugrunde gehen, verderben. Paulus hat die Vergänglichkeit alles Leiblichen im Blick, wenn er davon spricht, dass der äußere Mensch den Tod erfährt. Also hier sind wir aufgefordert, ja, wirklich, das ist der Weg, wir müssen uns mit dem Gedanken auseinandersetzen, dass es einen äußeren Menschen gibt und einen inneren Menschen gibt und dass wir uns mit beiden auseinandersetzen müssen. Er schreibt weiter, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Für unser menschliches Dasein gibt es eine exzellente Beschreibung, die sich durch die ganze Bibel zieht und die letztendlich auch in unserem Schöpfer Gott selbst begründet ist, diese Trinitätsbeschreibung. Sie ist für mich einer der elementaren Schlüssel, um in diese Welt hineinzukommen. Gott ist eine Person und doch drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Mensch ist eine Person und doch drei, Körper, Leib und Seele. Und Paulus unterscheidet das deutlich in dem Brief an die Korinther, indem er sagt, du schau in den Spiegel, hast einen äußeren Mensch, den du siehst, aber du hast auch einen inneren Menschen, den du nicht siehst, der aber da ist und der zu dir gehört. Dieses Spannungsfeld und diese Sicht muss ich aufbauen. Die Frage ist, wie komme ich an meine Seele heran, von der Paulus hier letztendlich spricht, mein innerer Mensch, wie komme ich an diese Beschreibung heran, denn wie der innere Mensch sich von Tag zu Tag erneuert, wo der Äußere zerfällt. Wie komme ich in diesen Status hinein, dass der innere Mensch ständig erneuert wird. In der Bibel wird beschrieben, der Schlüssel, einer der wesentlichen Schlüssel ist der Sündenfall, die Trennung von Gott. Bei der Trennung von Gott hat der Mensch sich bewusst ganz von Gott getrennt. Und zwar mit Körper, Leib und Seele. Das wird dreifach beschrieben im Sündenfall. Baum der Erkenntnis, Baum des Lebens und durch die Cherubim die räumliche Trennung. Was mir ganz, ganz lange Zeit nicht bewusst war, diese Trennung, dieser Sündenfall beschreibt einen Zustand. Der Zustand beschreibt den Zustand der Gottesferne. Aus diesem Zustand der Gottesferne kann ich mich nicht befreien. Das ist eine sehr, sehr bittere Wahrheit, die in unserer Welt völlig ausgeblendet wird. Dieses Bewusstsein brauche ich, um zu erkennen, ich brauche Hilfe. Wenn ich Gott suche und ich will zu Gott kommen, werde ich das nicht schaffen. Ich brauche etwas, das mir aus diesem Dilemma heraus hilft. Und das ist neutestamentlich Jesus Christus. Es gibt aber auch einen alttestamentlichen Weg, der das beschreibt, um aus diesem Zustand der Sünde herauszukommen. Das ist das alttestamentliche Bundesvolk. Und wenn man sich die Geschichte von dem alttestamentlichen Bundesvolk einmal anschaut, dann wird im Grunde deutlich, das ist ein riesiger Spiegel über meine menschliche Seite in Bezug auf Gott. Daran erkenne ich mich. In diesem Spiegel der Geschichte des alttestamentlichen Bundesvolkes erkenne ich meine Verhaltensmuster wieder. Und ich kann daran lesen und lernen, wenn ich das und das tue, wird das und das Ergebnis kommen, in jedem Falle. Denn das ist circa 1500 Jahre vor Christus alles abgelaufen. Abraham, so ist die Urgeschichte in der Bibel, Abraham wurde gerechtfertigt aufgrund seines Glaubens. Das ist schon so eine Beschreibung, die wir... Diese Geschichte oder diese Aussage, die im Alten Testament bezogen ist auf Abraham, den Urvater des alttestamentlichen Bundesvolkes, gibt es ein Schlüsselerlebnis, die Geschichte über diesen Melchisedek. Wir haben uns da schon mal ein paar Mal drüber ausgelassen, eine sehr seltsame Geschichte wird in Mose beschrieben. Aussage dieser Geschichte ist, dass dieser Melchisedek an dieser Stelle plötzlich auftaucht, Abraham segnet, ihm ein Siegeszeichen gibt und wieder verschwindet. Da kann man sagen, interessanterweise ist der Hebräerbrief, Jahrhunderte später, der Hebräerbrief, der Schreiber des Hebräerbriefs, greift das auf und sagt, das ist die Ordnung, wir sollen leben nach der Ordnung Melchisedeks. Und dann wird natürlich die Frage laut, was ist das für eine Ordnung? Wenn wir da uns sehr tief hinein oder in diese Geschichte hineinversetzen, das mal genau analysieren und genau mal hinterfragen, wird an der Geschichte, bei der Begegnung von Abraham und Melchisedek deutlich, es ist das Leben. Gott hat in Abraham ihm diese tote Seele durch den Sündenfall gesagt, ich bin dein Gott und ich werde dich segnen. Das heißt, ich werde dir das Leben geben. Ich werde deine Seele und deine Nachkommen aus dem Volk, das ich erwählt habe, deine Nachkommen aus der Grube herausnehmen. Hammer, oder? Es ist die Errettung der Seele des Menschen aus dem Tod zum Leben hin. Das gilt, und daran hat sich Gott gehalten, circa 1500 Jahre bis Christus kommt. Diese Zeit war auch nicht automatisch, dass dieses Volk und die Nachkommen Abrahams das alles hatten, sondern es war immer bezogen auf die Person. Das heißt, der Mensch hatte auch seine Herzenseinstellung, seine Gottesbeziehung immer zu pflegen als Liebesbeziehung. Das war keine Werkgerechtigkeit und es war auch keine Zweckgemeinschaft. Auch diese Beziehung war eine Liebesbeziehung und beruhte auf Gegenseitigkeit. Diese Zuwendung, dieses Leben schenkte Gott nur dem Menschen in dem auserwählten Volk Gottes, das auch diesen Gott für sich im Herzen als Gott angenommen hat. David ist der geniale Schreiber über diese Zustände. Er schreibt im Psalm 103, der mit Guten sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht denn das, wie erneuert sich denn die Jugend bei einem Adler? Wie kommt kommt David auf diese Sicht? Warum schreibt er nicht hin, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Löwen? Und dann habe ich recherchiert. Interessanterweise gibt es eine Geschichte, Ja, sie ist nicht gesichert. Es gibt aber auch eine Geschichte, die manchmal als indianische Legende angegeben wird. Sie wird aber auch von anderen Auslegern als eine Geschichte geschrieben, die auch vorkommen kann, aber fast nie oder ganz selten nur beobachtet worden kann. Die lautet folgendermaßen: Es wird erzählt, der Adler sei der Vogel mit der längsten Lebensspanne auf der Welt. Wenn er etwa 30 Jahre alt ist, werden die Krallen schwächer und er hat wirkliche Probleme, die Beute zu fassen und zu halten. Der Schnabel wird auch schwach und weich, sodass die Beute nicht mehr richtig zerlegt werden kann. Der Adler hat nun zwei Möglichkeiten. Er lässt alles, wie es ist, dann wird er mit Sicherheit sterben. Oder er akzeptiert einen Veränderungsprozess, der ca. 150 Tage dauert. Er fliegt auf einen hohen Berg und schlägt den Schnabel so lange gegen einen Felsen, bis der Schnabel ab ist. Auch seine Krallen werden so lange bearbeitet, bis sie weg sind. Der Schnabel und die Krallen wachsen nach. Wenn die Krallen und der Schnabel nachgewachsen sind, reißt er sich alle Federn aus. Nach ungefähr 5 Monaten ist alles richtig nachgewachsen. Der Adler startet dann zu seinem ersten Flug nach dieser langen Zeit und lebt dann noch 30 Jahre. Legende, Wirklichkeit. Es gibt andere Ausleger, die beschreiben, das passiert ganz, ganz selten, einmal aber auch allerdings nur bei einem Adler. Alle anderen in der Tierwelt kennt man das sonst nicht. Er wird tatsächlich zu einem neuen Vogel. Er wird ungefähr 30 Jahre alt und dann kann dieser ganz selten, dieser Prozess entstehen und er hat nochmal 30 Jahre. Und dann taucht die Frage auf, ob denn nicht David in seinem Psalm das gemeint hat. Die Ausleger lassen das offen, weil das letztendlich nicht bewiesen ist, aber es gibt viel Spekulation, aber es gibt auch Ausleger, die sagen, das kann schon so sein. Dieser David beschreibt weiter im Psalm 16 dann: Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Sterbeprozess, und so ein David sagt, mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen. Wirst nicht zugeben, dass dein Frommer die Grube sehe. Du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht, Lieblichkeiten in deiner Rechten immer da. Völliger Erneuerungsprozess. Glaube ich das? Lasse ich das an mich ran? Oder halte ich das für Fantasie oder Illusion oder eine indianische Legende? Jesus Christus sagt dem Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden. Und der Nikodemus sagt, wie beim Adler? Nein, er sagt, kann ich denn in meinem Mutterleib zurückkehren? Das geht doch überhaupt gar nicht. Das ist doch unvorstellbar. Das ist auch physikalisch und biologisch überhaupt nicht denkbar. Natürlich nicht. Und Jesus sagt, aus Wasser und Geist. Und ist tatsächlich so, wenn man sich diese Aussage anguckt, diese Aussage, was im Alten Testament mit dem alten Bundesvolk passiert ist, und das Erlösungswerk von Jesus Christus, sein Sterben am Kreuz und seine Auferstehung, vor allen Dingen seine Auferstehung, die Auferstehungskraft ist das, was er in uns pflanzt, nicht sein Sterben werden wir auch, so wie er. Aber diese Auferstehungskraft, die er geschaffen hat und gegründet hat und diese Türe, die er geöffnet hat, die pflanzt er in uns hinein. Erneuerung. Der Leib zerfällt, der Geist wird von Tag zu Tag erneuert. Kriegen wir das mit? Sehen wir das bei anderen? Ist das Realität? Jesus sagt, mit diesem Wasser und Geist ist das Wasser er selber gemeint. Die Person Jesus Christus ist der Schlüssel. Er ist das Wasser des Lebens. Und er nimmt das steinerne Herz, die tote Seele heraus und pflanzt eine lebendige hinein. Unvorstellbar und doch wahr. Und der neue Geist, der in unseren alten Geist, der in der Gottestrennung lebt, bis wir sterben, dieser neue Geist ist der Geist Gottes. Er ist die Kraft, die alles bringt. Gott ist die Quelle des Lebens und der Teufel ist die Quelle des Todes. Und da merken wir, welche Kräfte dahinter stecken. Und es ist tatsächlich so, dass der Mensch ein neuer Mensch wird. Durch den Glauben an Jesus Christus, egal wie alt er ist. Und dieser neue Mensch, den Christus und Gott in uns hineinpflanzt, dieser neue Mensch hat keine Zeit. Er ist zeitlos. Er wird leben bis in Ewigkeit. Der das glaubt, führt sein Leben zum Leben hin. Der das nicht glaubt, führt sein totes Leben zum Tode hin. Auf diesen Zustand, der sehr weh tut und mit dem man sich sehr, sehr schwer tut, diesen Zustand, den Mut zu haben, diesen Zustand und diese Entwicklung in mir an sich selber aufzunehmen und durchzuführen, ist sehr, sehr schwer. Denn der alte Adam sagt immer wieder, lass dir doch nichts erzählen, der spinnt doch. Na klar, Jesus im Neuen Testament steht die Aussage, der nicht daran glaubt, sind wir Narren. Aber der daran glaubt, wird leben. Und es ist tatsächlich erlebbar und es ist auch sichtbar bei einigen Leuten, dass der äußere Mensch zerfällt und der innere von Tag zu Tag erneuert wird. Alt werden als Christ sollte Freude machen. Dann, wenn man krank ist und im Altenheim leben muss, wird das schwer. Trotzdem bleibt die Tatsache, die Jesus Christus geschaffen hat, durch dieses neue Leben in mich hineinzupflanzen, diese Tatsache, die ich nicht begreifen kann, von der Paulus schreibt, es ist die unsichtbare Welt und sie ist doch da und real, muss ich an mich ranlassen. Es ist Kampf, ja, aber es hat ein Ziel, das Leben bei Gott. Amen.